Jetzt, wie bereits schon angekündigt, haben wir Besuch heute Morgen. Rolf Grede, er wird sich selber vorstellen, schätze ich, in ein paar Minuten. Kennengelernt haben wir uns übers Internet. Calvary Chapel hat er kennengelernt über ein Praktikum in Florida. Kalifornien, das ist die andere Küste.
Aber auch warm.
Ja, er erzählt euch sicherlich selber, wo er so steht mit seiner Person, Familie und Hauskreis bzw. Gemeinde in Lippstadt oder Nähe Lippstadt. Ich denke, dass diese Treffen, die wir hier haben, wichtig sind. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir einander erinnern und ermutigen zu kommen. Ich freue mich, dass es so viele Männer sind, wie es sind. Dennoch sind eine ganze Menge mehr Männer hier in dieser Gemeinde. Und wenn man sie von vorne einlädt, dann nehmen sie das auf. Aber in der Woche vergessen sie es, beziehungsweise halten sie es vielleicht nicht unbedingt für sehr wichtig. Die haben genug zu tun, gerade diejenigen, die berufstätig sind, auch doll eingespannt im Beruf. Und wenn ihr das macht als Brüder, ist es eine ganz andere Ebene, als wenn es im Blatt steht, beziehungsweise von der Kanzel mal einfach angesagt wird. Kann ich dich abholen? Komm doch. Die Jungs wissen gar nicht, was sie vermissen und sie brauchen es. Nick lässt grüßen aus Siegen. Wir waren gestern in Siegen und Nick hat eine Krise durchgemacht. Eine echte schwere Krise und mit ihm seine ganze, was heißt ja, okay. Mit ihm auch seine Gemeinde. Er hat daraus gelernt, die Gemeinde hat daraus gelernt, sagt er gerade gestern. So lernen wir zusammen. Und ganz besonders, wenn wir einander ermutigen, zur Gemeinschaft hin mit Gott und miteinander. Das ist unheimlich wichtig. Der Rolf hier heißt Grede mit Nachnamen und mit meinen begrenzten Kenntnissen über die lateinische Sprache weiß ich, dass es Glaube heißt. Grede oder Credo. Auf Spanisch heißt das creer, das heißt believe, yo creo, ich glaube. Das geht hier alles um unser Glaubensleben und es erweist sich, ob wir glauben oder nicht, im Alltag. Unsere Glaube ist etwas Sachliches, nüchtern, etwas Fühlbares, Tastbares, etwas Sichtbares. Unser Glaube wird sichtbar in unser Alltag. Ob wir da sind bei Männergebet, ob wir da sind im Hauskreis, ob wir da sind beim Männerfrühstück, Männertreffen. Mir tut's gut. Wir leben in einer Zeit, wo wir es brauchen und einander ermutigen müssen zum Glauben hin. Denn Glaube formt unser Charakter. Unser Wesen, unser Gottvertrauen, Gottes Nähe macht Männer aus uns, unsere Nähe zu Gott. Gott mag noch so nah uns gekommen sein in Christus, wenn wir uns Gott nicht nähen selber, wenn ich nicht komme, kommet her, es liegt an uns. Und wenn ich Gott nahe bin, dann macht es sich sichtbar in meinem Glaubenstag und zwar Glaubensleben und zwar im Alltag. Wir leben in einer Welt, wo Menschen charakterlos sind, wo Männer keine Männer mehr sind, sondern echte Schlappschwänze. Und das wird sich zeigen in den nächsten Jahren und die Bibel bestätigt das in der Endzeit. Wird Charakterlosigkeit sichtbar werden? Das sehen wir in das Leben unserer Sportler, Politiker, Schauspieler. Das sind alles Waschlappen mit wenigen, wenigen Ausnahmen. Paulus schreibt zu Timmy und sagt, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn Menschen werden viel von sich halten, geldgierig, prahlerisch, hochmutig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem Guten Feind, Verräter. Hier sehen wir die Charakterlosigkeit. Unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Lust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit. Hier geht es um religiöse Menschen, nicht um Menschen in der Welt. Menschen, die scheinen, gläubig zu sein. Aber deren Kraft, das offenbart sich im Alltag. Verleugnen sie. Sie sprechen von Glauben. Glaube hat aber keine Substanz. Solche Menschen, meide, das würde sagen, heißen, wiederum suche die Gemeinschaft mit denjenigen, die wirklich glauben. Da wärst du gestärkt. Wir können anders nicht überleben als Männer. Und wenn wir als Männer nicht überleben, überleben unsere Frauen nicht. Und wenn wir als Ehen nicht überleben, überleben unsere Kinder nicht. Das Ganze geht drauf. Lasst uns als Männer heilige Hände erheben. Lasst uns als Männer gemeinsam in der Gemeinde und innerhalb des Leibes Jesus Christus nachfolgen. Und er hat sein Leben lang von Geburt an gegen den Strom geschwommen. Gott segne dich, Rolf.
Der Peter hat es eben schon gesagt, mein Name ist Rolf Grede und er hat auch den Namen schon erklärt. Ich will da noch ein bisschen weiter was kurz sagen. Wir haben das erste Mal was von Jesus gehört, meine Frau und ich, als wir frisch verheiratet waren, so mit 22 oder so, von einem gläubigen Pfarrer in der Landeskirche. Und der hatte so ein Faible gehabt, der hat immer alle Leute, die er getraut hat, getauft hat und so weiter, musste er ja, die kleinen Babys taufen, hat er immer Namensforschung betrieben. Und dann hat er gesagt, weißt du überhaupt, was dein Name bedeutet? Woher soll ich das wissen? Das ist der Imperativ, also die Befehlsform. Glaube! Jetzt glaub doch schon endlich! Und die Gemeinde hat 13 Jahre für mich gebetet, zumindest ein Teil von den Leuten, bis ich dann endlich zum Glauben gekommen bin. Meine Frau heißt Regina, die Königin des Glaubens. Denke ich manchmal, sie ist mir weit voraus. Sie ist auch schon 10 Jahre länger Christ oder 8. Ja, das soweit. Den Peter habe ich übers Internet kennengelernt, finde ich ganz klasse. Und ich liege in der Mitte mit Lippstadt zwischen Hannover und Siegen. Ich war am Dienstag auch in Siegen bei Nick in der Dienstbesprechung mit seinen Ältesten. Und das sind 165 Kilometer, bis hier sind es 160. Also, ja. Was? Siegen ist etwas weiter, ja. Ich bin nah dran an euch. Ich freue mich unendlich, dass ich hier sein kann und ich möchte auch sagen, dass ich dem Peter sehr dankbar bin, dass er hat mir so das Gefühl gegeben, auch aufgenommen zu sein und dabei zu sein. Also diese Gemeinschaft, dieses Einssein in Christus ist eigentlich auch an ihm deutlich geworden, für mich jedenfalls. Ja, ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder, wir haben 3 Jungs und der Wunsch nach einer Tochter ist der Vater vieler Söhne. Und so wurde das 4. Kind... Wünsch dir was, gab es eine Sendung. Also unsere Tochter ist heute mitgekommen, die habt ihr vielleicht vorne stehen sehen. Die anderen sind schon etwas älter, 23. Tja, der eine Sohn, der ist auch nicht mehr zu Hause, ist, denke ich, auch... weit weg von Gott. Wir beten dafür, das ist unser innerfamiliäres, großes Gebetsanliegen, dass er von seinem völlig falschen Weg, der ihn jetzt in die Arbeitslosigkeit und ja, ich sag mal Perspektivlosigkeit geführt hat und ihn auch von Gott weggeführt hat, dass er seinen Weg wieder umkehrt und zurückfindet. Dann haben wir noch einen Sohn, der studiert in Paderborn. Nicht richtig Christ, aber auch nicht weg. Er ist so auf einem Bein hin und her wankend. Und der andere ist 17, Der ist zwar in der Gemeinde ein bisschen aktiv, macht so Beamer-Dienst, aber im Glauben fest steht eigentlich nur unsere Tochter, die heute mit ist. Und die hat gesagt, als ich ihr beim Autofahren erzählt habe, mal vor einem halben, dreiviertel Jahr, gesagt, du, ich habe mich mit Calvary Chapel beschäftigt. Ich denke, wir werden Gemeindegründung machen. Hat sie gesagt, yeah, ich bin dabei. Das war das Erste. Ja, ich war 4 Jahre auf einer Bibelschule. Vom Beruf bin ich Rettungsassistent, leite eine Rettungswache. Irgendwann habe ich gesagt, ich will mich nicht nur immer mit dem Sterben und dem Todsein beschäftigen, sondern als ich dann zum Glauben kam, da war für mich auch irgendwo klar, meine Person Gott zur Verfügung zu stellen. Gott hat mich an die Bibelschule berufen, mit dem Blick Gemeindebau, Gemeindegründung. Nach der Bibelschule bin ich wieder in meinen Beruf zurück. Aber Gott hat nicht locker gelassen und hat jetzt im letzten Jahr angeklopft und hat gesagt, hör mal, es ist zwar schön und gut, dass du da die Rettungswache leitest, aber eigentlich habe ich dich für was ausgebildet und ich habe dich berufen. Und du hast doch einen Ruf und jetzt komm endlich dieser Sache mal nach. Und ich musste nach langen Kämpfen, auch in der Familie, hat Gott dann zwischen meiner Frau und mir, das ist die wichtigste Einheit, hat er dann eben Einheit hergestellt und jetzt haben wir wirklich den Blick mit diesem Gemeindebau. Wir fangen an mit Hauskreis. Seit vielen Jahren, wir kommen aus der FEG, haben wir einen Hauskreis bei uns. Letztes Jahr war er sehr groß, da hat er sich geteilt. Da haben wir noch nicht mit Calvary Chapel gearbeitet. Jetzt haben wir 2 FEG-Hauskreise mehr, sind wir aber auch froh drüber, dass diese Menschen wirklich bei Gott sind. Ja, so, das ist unser Stand. Wir können Gebetsunterstützung gebrauchen, ganz wichtig. Aber wir laden euch auch gerne ein, nach Lippstadt zu kommen, wenn ihr mal Zeit habt. Meldet euch übers Internet, ist das ja heute alles kein Problem. Oder ruft an, freuen uns immer mal Gäste zu haben. Schlafgelegenheit ist auch da. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich bin noch bis morgen da. Morgen früh ist ja Gottesdienst, ne? Und da wird ja auch noch Zeit sein, wenn ihr da was fragen wollt. Wie lange habe ich Zeit, Peter? 20 Minuten, ja, hast du gesagt? 3/4 Stunde. Ja, also so viel habe ich auch gar nicht. Ich habe mal überlegt, was werde ich heute sagen? Es gibt ja, meine Frau hat schon oft beim Frauenfrühstück mal gesprochen. Das eine oder andere Mal, oft ist vielleicht zu viel gesagt, aber das waren dann immer so Frauenthemen. Ne? Sagt meine Frau, du musst ein Männerthema nehmen. Habe ich gesagt, bitte sei ruhig. Das ist wieder so ein Lebenserfahrungsthema. Mit Beziehung oder so. Ist euch das mal aufgefallen? Geht mal in eine christliche Bücherstube. Du hast einen tollen Vortrag gehalten, Whim or Warrior. Ich habe mir den Titel gemerkt. Ich bin so begeistert davon. Es gibt so viele Whim-Themen. Ist euch das mal aufgefallen?
Was haben wir gesagt?
Waschlappen. Ich tue das jetzt wirklich, Loser, nee. Also ich will das ein bisschen überziehen und bitte versteht mich nicht falsch. Geht in eine christliche Bücherstube und nehmt euch hier Karwohl, Hensler Verlag, diese ganzen Kataloge, die ihr wahrscheinlich auch alle zuhauf bekommt. Schaut mal rein, was an Neuauflagen an Büchern da sind. Ja? Wie meistere ich meine 25. Lebenskrise und wie kann ich Beziehungen pflegen und so. Ich will nicht sagen, dass das Quatsch ist. Das ist ganz wichtig, daran zu arbeiten. Aber in erster Linie, und da gibt es immer nur ganz wenige Bücher, leider gute Bücher, wo es um die Arbeit am Wort Gottes geht. Also habe ich mir gedacht, also so ein Lebenserfahrungsthema haben die bestimmt schon über. Und dann habe ich mir ein biblisches Thema rausgesucht und habe gedacht, das haben sie auch schon über. Aber mir war es in der letzten Zeit sehr wichtig geworden, weil ich festgestellt habe, dass in vielen, vielen Gemeinden, egal welche Denomination, welche Richtung, es Probleme gibt. Und zwar an der Frage der Leitung einer Gemeinde, an dem Thema älteste Diakone. Und ich denke, das ist immer mal wieder wichtig und das hat mich auch in der Vergangenheit beschäftigt, darüber nachzudenken. Und einfach mal zu beleuchten, welche Vorstellungen wir denn haben von Gemeindeältesten, Gemeindepastor, von Diakonen, überhaupt von Menschen, die in der Gemeinde leiten. Das kann man übertragen. Also das muss man nicht an den Ältesten oder Gemeindeleiter festmachen. Das kann man auch an denjenigen sagen, der die Männerarbeit leitet, der fürs Worship Team zuständig ist, der Leiter davon. Das kann man auf jeden übertragen, der irgendwie so eine leitende Funktion hat in der Gemeinde. Und vor allen Dingen einmal zu schauen, und da muss ich mir immer selber ans Schienenbein treten, wie sieht es denn mit meiner eigenen Bereitschaft aus, mich diesen Leuten zu unterstellen. Als wir überlegt haben, in Lippstadt mit dieser Arbeit Calvary Chapel zu beginnen, da habe ich als erstes zu meiner Frau gesagt, gut, ich kenne das. Wir haben Leute in Kalifornien, die für uns beten, in einem Hauskreis, und die haben die Hände hochgehoben, haben gejubelt, als wir gesagt haben, wir machen das mit Calvary Chapel. Peter, vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe als erstes geschrieben, ich muss doch von irgendjemandem gesagt bekommen, die Autorität praktisch bekommen, das zu tun. Ich kann ja nicht einfach den Namen nutzen, irgendeiner muss es mir erlauben. Das war mir ganz wichtig. Ja. Und so habe ich den Peter angesprochen, habe in Siegen den David angesprochen, und es war mir wichtig, dass zwei Brüder, die in der Leitungsfunktion stehen, sagen, ja, tu es. Ja. Weil ich denke, das ist ein sehr gutes biblisches Prinzip. Also wie ist unsere Bereitschaft, uns einem Leiter in der Gemeinde, wie groß ist die Bereitschaft, dass wir uns unterordnen, dass wir uns unter sein Urteil stellen, auch unter seinen Führungsanspruch. Ich komme da noch im Einzelnen mal drauf. Das ist ja auch biblisch begründet, aber können wir das so akzeptieren? Oder welche Schwierigkeiten tauchen da auf? Ich denke, wir sollten erstmal unsere eigenen Prägungen mal anschauen. Durch was sind wir als Männer überhaupt geprägt? Wenn es um diese Frage Unterordnung, Anerkennung von Autorität geht. Wo liegen unsere Prägungen? Kann sich jeder selber fragen. Hatten wir antiautoritäre Eltern oder hatten wir autoritäre Eltern? Gestern hat mir mein Sohn, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, doch jetzt weiß ich wieder, er macht jetzt 11. Klasse im Gymnasium, und sie haben jetzt ein Fach, das heißt Gesellschaftskunde und Soziologie oder irgend sowas. Da haben sie über ein Erziehungsmodell einen Artikel gelesen und den mussten sie zusammenfassen. Da haben haben Erwachsene, eine Gruppe Kinder, das muss wohl in den 60er Jahren gewesen sein, ich nehme an, dass es da ungefähr platziert war, die haben eine Gruppe Kinder ohne jegliche Erziehung den ganzen Tag im Kindergarten spielen lassen, und die andere Gruppe wurden also durch Kindergärtnerinnen geleitet. Und dann haben die doch tatsächlich festgestellt, also ich bezweifle das absolut, dass die Kinder, die sich völlig autonom erzogen haben, ohne jegliche Autorität, die hätten nachher besser dagestanden wie die anderen. Wahrscheinlich war einer von den kleinen Joschka Fischer, aber ich weiß es nicht so genau. Aber also wir müssen gucken, wie waren unsere Eltern, ja? Wurden wir von lieblosen Eltern sehr streng erzogen und verachten nun eigentlich jede Führung oder Leitung? Und immer wenn irgendwie jemand was sagt, was uns vielleicht irgendwo auf dem Weg, auf einen ganz bestimmten Weg bringt, dann fühlen wir uns sofort eingeengt. Das kann ja auch jeder selber empfinden. Ja? Ich kenne da so Leute, da kannst du nichts sagen. Ja? Also wenn ich sehe, dass jemand professionell bei einer Fensterfirma-Reinigung arbeitet, ich sehe gerade hier eure Fenster, da kann man durchgucken, und jetzt sagt der Gemeindeleiter, Mensch, du machst das doch professionell, willst du da nicht mal, kannst du uns da mal helfen? Und er sagt, ja, okay. Und dann nimmt er sich einen mit, und dieser eine, der hat vielleicht einmal im Jahr Fenster geputzt, und der will dem jetzt eine Vorschrift machen, wie er mal am besten die Fenster putzt. Ja? Also selbst bei so banalen Dingen, da gibt es Leute, die darf man nicht ansprechen und sagen, mach das mal so und so. Die fühlen sich sofort eingeengt in ihrer Persönlichkeit. Und das hat was damit zu tun, wenn ich natürlich als Kind gegängelt worden bin, ja, und durfte praktisch nicht ein Millimeter irgendwas falsch machen, dann habe ich natürlich auch als Erwachsener Probleme. Oder hatten wir liebevolle Eltern, die uns zwar in bestimmten Dingen klar den Weg gezeigt haben, aber das auch wirklich liebevoll getan haben und auch nicht gleich, ich sag mal, den Knüppel aus dem Sack geholt haben, wenn wir nur einen Schritt nach links oder nach rechts gegangen sind, sondern haben es eigentlich als ihre Aufgabe gesehen, uns liebevoll in einen vernünftigen Weg zu führen. Wie haben wir das erfahren? Und das hängt ganz entscheidend davon ab, wie wir heute mit Führung oder Leitung umgehen. Also die Erziehung ist ein wichtiger Faktor. Dann die Gesellschaft. Manche von uns, ich gucke mal so rum, ja doch, kann ich sagen, sind Kinder der 68er Revolte. Gehörst du auch dazu, ne? Ja, das die 68er-Bewegung, die antiautoritäre Erziehung in Deutschland, die haben ja heute selber schon Kinder und sind Großeltern. Das, da gab es mal so eine Zwischengeneration, die Turnschuh-Generation nannte man die. Ich erinnere mich noch, als Joschka Fischer im Hessischen Landtag als erster mit Turnschuhen, als erster Minister in Turnschuhen vereidigt wurde, da hat die ganze Welt geschrien: Verrat, Verrat, Verrat. Das ist eine Prägung der Gesellschaft. Man hat bestimmte Vorstellungen von Freiheit, von unbegrenzter Freiheit. Es ging sogar so weit, und diese Prägungen, die sind heute sehr stark spürbar, es ging sogar so weit, dass man gesagt hat, keine Macht für niemand. Also jemand, der Macht ausübt, der war unten durch. Und wenn meine Eltern solche Eltern waren, dann wäre es nicht verwunderlich, wenn heute ich Christ werde, gehe in eine Gemeinde mit wirklich ernsthaften Absichten, Jesus nachzufolgen, und dann steht, ich sage jetzt mal, der Leiter vom Musikteam, weil ich spiele Gitarre, ich habe mich dem Musikteam angeschlossen, das ist meine Gabe, und der Leiter vom Musikteam sagt so, heute Morgen singen wir diese vier Lieder, und ich sage, wieso? Kannst du das mal begründen? Ja. Und er sagte, ja, diese vier Lieder können wir jetzt, wir haben noch keine Zeit mehr für eine Probe. Nein, das wollen wir jetzt erstmal ausdiskutieren. Ja. Das ist kein Wunder, wenn ich so durch die Gesellschaft geprägt bin, dann spiegelt sich das auch in meinem Verhalten in der Gemeinde wieder. Da ist das große Wort Anarchie, ja, keine Macht für niemanden. Und der dritte, der ganz große Einfluss, der uns alle betrifft, das ist unsere Bildung. Wir alle haben eine Schulbildung durchlaufen, die mehr oder weniger stark durch Philosophie und Aufklärung geprägt ist. Wir haben ein aufgeklärtes, in Anführungsstrichen, aufgeklärtes, bibelfernes Weltbild bekommen. Und das fing schon vor vielen, vielen Jahren an, schon in den letzten Jahrhunderten. Wir denken also so ausschlaggebend mit Sicherheit die Französische Revolution, die auf ganz Europa einen Sinneswandel hatte. Und es geht um Freiheit, um Gleichheit, um Brüderlichkeit. Das ist so das, was uns bis heute noch nachhängt, weil es im Grunde genommen nicht in den biblischen Kontext passt. Das werden wir auch noch sehen. Also wir sind in unserer Bildung ganz einfach weg vom biblischen Kontext. Ich glaube persönlich nicht, dass ich vom Affen abstamme. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen gut sind und dass alle Menschen gleich sind. Und ich glaube auch nicht, dass wir alle an den gleichen Gott in dieser Welt glauben. Aber das ist ja das, was durchgängig in verschiedenen Nuancen wir als Bildungsinput mitbekommen haben. Unsere Vorstellungen von Gemeindeleiter, von Ältesten, von Pastoren sind eben von diesen Faktoren ein ganz gewaltiges Stück abhängig und werden dadurch beeinflusst von diesen Faktoren. Und wir müssen halt schauen, was ist eigentlich das, was Gottes Wort uns sagt? Was ist der biblische Kontext? Was will die Bibel uns sagen? Nur wenn wir eine biblisch orientierte Sichtweise einnehmen und Gottes Wort für diese Frage als Maßstab nehmen, dann gelingt uns zweierlei. Einmal erreichen wir, dass die Menschen, die unsere Gemeinde leiten, wirklich eine segensreiche Arbeit machen. Das ist unser Beitrag. Und dass wir ihnen auf der anderen Seite eben auch nicht, ich sag mal, das Leben zur Hölle machen. Weil das habe ich jetzt ganz live die letzten Jahre auch wieder erlebt, in vielen Gemeinden, ganz hautnah aus der FEG, wo ich jetzt ausgetreten bin. Der Pastor ist vor 5 Jahren zum Alkoholiker geworden, musste einen Entzug machen, kam dann wieder in die Gemeinde, musste dann 2004 die Gemeinde verlassen, hat Anfang 2005 eine neue Gemeinde weit weg aufgenommen wieder, und jetzt habe ich letzte Woche erfahren, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat und wieder zurück nach Lippstadt kommt und dort mit einem anderen Mann zusammenlebt. Und ich behaupte, dass dieser Mann natürlich deshalb auch gescheitert ist, weil ihm wurde das Leben als Gemeindeältester, als Pastor einfach zur Hölle gemacht. Also es ist eine Wechselbeziehung. Ja? Und die Bibel macht das ganz deutlich. Die Bereitschaft, sich unter die Leitung und Autorität zu stellen, hängt von uns ab, aber ist besonders auch für denjenigen von Gott geführten und geleiteten Gemeindeleiter wichtig. Und ob wir bereit sind, uns einem Gemeindeleiter, einem Pastor, einem Ältesten oder eines Leiters zu unterstellen, hängt eben von diesen 3 Einflüssen ab. Aber da kommt noch ein 4. Punkt dazu. Bin ich bereit, mich Gott unterzuordnen? Wenn ich nicht bereit bin, mich Gott unterzuordnen, wird es mir nie gelingen, mich in der biblischen, ich betone die biblische Weise, mich der biblischen Weise meiner Gemeindeleitung unterzuordnen. Wenn ich bereit bin, mich Gott unterzuordnen, dann erwarte ich, dann habe ich auf Gott das Vertrauen, dass er seine Autoritätsstellung mir gegenüber nicht missbraucht. Gott wird mich nicht platt machen, er wird mich nicht schlecht behandeln. Er wird ein fürsorglicher Leiter sein. Gott ist mein Leiter, mein Hirte. Wir singen das in den Liedern. Gott führe mich, Gott leite mich. Warum können wir das so aus vollem Herzen singen? Weil wir wissen, Gott hat nur Gutes mit uns im Sinn. Und wenn ich einen gottgeführten Leiter habe, dann hat er auch nur Gutes für mich im Sinn. Und wenn ich bereit bin, mich Gott zu unterstellen als einen guten Leiter, erst dann schaffe ich es auch, mich einem Leiter in der Gemeinde unterzuordnen, ihm wirklich helfend zu dienen. Das setzt aber voraus, dass dieser Leiter natürlich auch von Gott geführt ist, durch den Heiligen Geist. Ein guter Gemeindeleiter, der sich vom Heiligen Geist lenken lässt, der in der Liebe Jesus sein Amt ausübt, dieser Leiter bietet seinerseits die besten Voraussetzungen für jedes Gemeindemitglied oder für die Gemeindemitglieder, sich unter die biblischen Prinzipien der Leiterschaft einzuordnen. Also selbst wenn ich mir die größte Mühe gebe und der Gemeindeleiter lässt sich nicht von Gott leiten und er dient der Gemeinde nicht so, wie es die Bibel sagt, dann bricht das einfach auseinander. Also das ist die Voraussetzung jetzt der Leute, die eine leitende Funktion in der Gemeinde haben. Sie müssen praktisch angeschlossen sein durch den Geist Gottes. Sie müssen inspiriert sein, sie müssen Kraft kriegen durch den Heiligen Geist und sie müssen ihren Dienst in der Liebe Jesus tun. Tun sie das nicht, ja, schaukelt sich das immer mehr auf und dann kommt es irgendwann zum Knall. Und weil das so ist, müssen wir einfach mal schauen, und jetzt komme ich so ein bisschen noch auf das Thema noch mehr hinein, was macht eigentlich ein Gemeindeleiter aus? Ich benutze das Wort Älteste hier, aber im Grunde genommen ist es eigentlich mit anderen Leitungsfunktionen in der Gemeinde auch. Ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht, ich kann sie beileibe nicht alle raussuchen. Wer eine Bibel hat, der kann vielleicht die eine oder andere mal mitgucken. Ich suche es jetzt. Schaut mal in die Apostelgeschichte 14. Äh, Apostelgeschichte 14, da geht es los ab Vers 19, 20. Da heißt es, als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jünger. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasten und befahlen sie dem Herrn und so weiter an. Also hier haben wir was, Älteste werden eingesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit auch ein Grund, warum ich gesagt habe, Herr, für mich ist das ganz klar, wir werden das, diese Gemeindearbeit mit Calvary Chapel machen. Also ich habe in all meinem den Jahren, wo ich Christ bin, so viel erlebt, dass Leute gewählt worden sind von der Gemeinde. Ich habe erlebt, dass Pastoren und Älteste gerungen haben um neue Älteste. Gott hat ihnen dann jemanden aufs Herz gelegt, der sollte Ältester noch werden. Ich habe sogar einmal erlebt, dass Älteste gebetet haben, Herr, schick uns einen neuen Pastor. Und irgendwann hatten sie dann einen neuen Pastor und haben den der Gemeinde vorgestellt und haben gesagt, wir haben im Gebet gerungen und das, Gott hat uns diesen Mann geschickt. Dann haben sie abgestimmt in der Gemeinde und dann hat die Gemeinde dagegen gestimmt. Für die Ältesten ist eine Welt zusammengebrochen. Von diesen 5 Ältesten haben 3 innerhalb von einem Jahr ihr Amt niedergelegt. Die Gemeinde wäre fast gescheitert. Das ist Demokratie. Welches Recht habe ich als Gemeindemitglied, wenn meine Leitungsgeschwister lange beten, und haben vor Gott wirklich gemeinsam ein Wort, dass das der neue Pastor wird, dass ich dann sage, nö. Ja? Hier steht's. Die werden eingesetzt. In erster Linie von Gott, natürlich. Aber Gott benutzt ja seine Diener dafür. Es gibt keine Wahl. Das finde ich so toll bei Calvary Chapel. Ich habe das in Freiburg bei Calvary Chapel gesehen, als der Steven, kennst du wahrscheinlich auch, genau, den lernte ich mit als ersten Pastor auch kennen. Und er hat mir gesagt, er hat 5 Männer, da hat er von Gott den Eindruck gehabt, das sollten die Ältesten werden. Und dann hat er ein Jahr mit ihnen Schulung gemacht. Sie sind ein Jahr durchgegangen, was alles in der Bibel steht über Älteste. Nach einem Jahr hat er gesagt, so Leute, wie sieht's aus? Und dann hat einer gesagt, du, ich habe das alles studiert und jetzt weiß ich, Gott hat mir gesagt, das ist nichts für mich. Und dann wurden die anderen 4, die haben gesagt, ja, mit Gottes Hilfe wollen wir das anfassen, das wollen wir tun, nur mit seiner Hilfe. Und dann, also ich glaube, es waren 4, dann wurden die eingesetzt als Älteste. Ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen ist, aber das hat mir imponiert. Ne? Und was Besseres kann es gar nicht, also in meinen Augen kann es nichts Besseres geben. Du widersprich mir gleich, wenn es nicht stimmt. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal Apostelgeschichte 20. Da steht dann Apostelgeschichte 20 ab Vers 20. Ich habe euch nicht vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt oder gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Dann 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden die Gemeinde Gottes. Das Wort Bischof, das muss man mal hier ein bisschen erklären vom Wort her, ist nur was, man könnte auch sagen Älteste oder Gemeindeleiter. Also das ist nicht der Bischof hier, wie bei wie sagt mein amerikanischer Freund immer, the Pope and his friend. Das ist also nicht der mit der großen Mütze und diesem runden Stab, manchmal auch für die Kinder sagen, guck mal Papa, da ist der Nikolaus. Ne? Also der ist nicht gemeint, sondern das ist der Leiter in der Gemeinde, vom Heiligen Geist eingesetzt. Ja, dann heißt es nachher noch, 32, nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Da wird das nochmal auch ein Stück weit gefestigt, aber das ist auch ein Aufruf, sich unter die Leitung Gottes zu stellen. Also wir finden nichts anderes in der Bibel. Da gibt es keine Wahl nach dem Mehrheitswahlrecht auch, oder sonst irgendwas. Vielleicht kennt es noch einer aus der Schule, der Honsches Wahlsystem. Das kennt man in der Bibel nicht. Ja, auch Titus 1, Vers 5. Und überall in den Städten wurden Älteste eingesetzt, wie ich dir befohlen habe. Ich glaube, da müssen wir nicht länger diskutieren. Entscheidend ist, dass der Einsetzungsprozess in der Liebe und Autorität Gottes, also in der Liebe Jesu passiert und in seinem Sinne. Dann, wenn das passiert, dann ist die Voraussetzung von den Ältesten geschaffen. Und wenn wir ihnen dann noch in Liebe begegnen, das ist auch noch ein Punkt, dann könnte es in der Gemeinde klappen. Und dann klappt es auch, weil die Bibel sagt das so. Was ist die Aufgabe eines Menschen, der in der Gemeinde leitet? Und wir Männer sind da angesprochen. Ich habe leider immer wieder, höre ich das in Gemeinden, und ich komme in einigen Gemeinden rum, wo Frauen sagen, wir müssen so viel in der Gemeinde an Aufgaben übernehmen. Dann sage ich immer, gut, das hat zwei Gründe. Ihr könnt euch auch zurücklegen, vielleicht kommen dann die Männer aus ihren Löchern mal hervor. Aber der Hauptgrund ist, dass die Männer sich vor Verantwortung drücken. Women Warrior. Und dazu gehört, dass wir Männer Verantwortung in der Gemeinde übernehmen müssen. Und aus der Gemeinde, wo ich jetzt ausgetreten bin, noch nicht offiziell, aber wir haben es mit den Ältesten beschlossen und auf der Gemeindeversammlung verkündigt, wir müssen nur noch den Schlüssel abgeben, da ist es so, dass viele Frauen leiten, aber sie leiden teilweise darauf auch drunter. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die wirklich eine liebe Schwester im Herrn ist. Sie leidet unter diesem Druck und sie sagt, es macht doch sonst keiner. Und tatsächlich, wir haben genug Männer, die da sitzen und nicht bereit sind, Verantwortung in irgendeiner Weise zu übernehmen. Ich möchte euch ermutigen, als Männer Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde. Denn das ist auch von der Bibel so ganz klar gesagt. Gemeinde, Leiter, Älteste, Diakone beraten die Gemeinde. Sie beraten den Pastor, den Hirten und sie entscheiden auch. Apostelgeschichte 15. Da heißt es gleich in den ersten Versen, ich glaube, das geht hier ab Vers 2. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen, da habe ich jetzt in Klammern gesetzt, Beratung, ja, um dieser Frage willen, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Ganz wichtig, ihr Männer, wenn ihr in der Gemeinde mitarbeitet, ihr leitet irgendeinen Arbeitszweig, ihr seid Älteste, Diakone, was auch immer, wenn ihr mit Gott in Verbindung durch das Gebet steht, dann wird euch Gott Weisheit geben, das steht in der Bibel. Und wenn ihr dann zusammenkommt und über die Zukunft oder der Gemeinde oder die Art und Weise, wie die Gemeinde nun, ich habe da gelesen, Bauprojekt, das geht nur, wenn die Männer in der Gemeinde zusammenkommen und beten und sich beraten und gemeinsam vor Gott flehen und diesen Weg gehen und sagen, ja, wir unterstützen die Ältesten in ihrem Ansinnen, ja, ansonsten geht das schief, ne? Das geht also nur, wenn die Männer, natürlich auch die Frauen, aber hier geht es ja jetzt speziell um die Männer, wenn sie wirklich sich ihres Auftrags bewusst sind und mit den Ältesten zusammen sitzen und beten und die Gemeindeleitung dann den Pastor letztendlich beraten. Apostelgeschichte 15, 22. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihren Männern, mit den Männern auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Da geht es um eine Sendung, Aussendung von Missionaren. Jetzt sagte mir neulich einer, da steht ja und der ganzen Gemeinde, Gemeindeversammlung. Wenn ihr mal den biblischen Kontext euch anschaut, war das so, dass die Ältesten für die Gemeinde gesprochen haben, dass die Ältesten das Sprachrohr der Gemeinde auch waren. Ihr wisst, ganz am Anfang der Apostelgeschichte, als die Frauen der Heiden sich beschwert haben, dass das Essen ungerecht verteilt worden ist, da hat man keine Gemeindeversammlung eingerufen, sondern es wurden einfach Männer, geistgefüllte Männer ausgesucht und die wurden eingesetzt. Schluss, aus, fertig. Es gibt in der Bibel keine Diskussion darüber, wie zu verfahren ist. Es gibt nur eine Diskussion und zwar mit Jesus, indem ich mit Jesus diskutiere, Herr, sag mir's, wie soll es losgehen? Ich glaube so, wie siehst du das? Herr, was sagt dein Wort? Und über diesen Weg finde ich heraus, was richtig ist. Apostelgeschichte 16, da heißt es, ich ziehe jetzt ein bisschen mit dem Tempo an, vielleicht können wir nicht alles mitlesen, aber da heißt es, als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Frauen der Gemeinde in Jerusalem gefasst worden waren. Kein Widerspruch? Ich lese es richtig vor. Apostelgeschichte 16 heißt es, als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Und lasst euch von niemanden erzählen, es gäbe auch weibliche Älteste in der Bibel. Ich kann, also Exegese ist ja das Zerlegen eines Bibeltextes in den Ursprachen. Leute, ich bin erstaunt darüber, welch exegetische Krücken heutige einige Theologen machen. Und ich bin ganz tief betroffen. Auch ich habe jetzt von Willow Creek diese Zeitung gelesen. Da wurde einiges gesagt, also ist ja nicht alles falsch, aber als es auf diesen Punkt kam, da war ich doch erstaunt, wie man mit der Bibel umgeht. Es gibt, ich bin kein Grieche und ich bin auch niemand, der die griechische, den Urtext so lesen kann, dass ich wüsste genau, was da ist. Aber ich habe mich da mal mit beschäftigt und ich habe auch auf meine Bibelschullehrer gehört, die das Evangelium, das Neue Testament in der Ursprache fließend lesen. Und die sagen, Rolf, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Es gibt keine Stelle. Und diese eine Stelle, die mit der Junias da angeführt wird, lass dich auch da nicht ins Boxhorn jagen. Erstens steht da die maskuline Form, also die männliche Form im Originaltext. Das ist ein männlicher Name. Ja, vergleichbar ist im Spanischen, da gibt es den Namen Maria. Da laufen ganz viele Männer rum, die heißen Maria. Keiner würde sagen, das sind alles irgendwie Transvestiten oder sowas. Das ist da in Spanien ein ganz normaler Name, ne, soweit ich weiß. Ne? Also hier an dieser einen Stelle, da steht die männliche Form. Das ist ein Mann, der da gegrüßt wird. Und die zweite Regel, die sonst immer in der Bibelauslegung eigentlich an der festgehalten wird, von einer einzigen Stelle, die zudem noch sehr unklar ist, darf ich keine Regel ableiten. Also nur weil irgendwo einmal was in der Bibel gesagt wird, darf ich keine Regel ableiten. Also kann ich auch nicht sagen, es gibt weibliche Gemeindeältesten. Ja? Und das dritte Argument ist ja noch, man weiß ja überhaupt gar nicht, wie diese Stelle, gerade diese Stelle gemeint ist. Das kann nämlich sehr wohl auch heißen, Junias, die anerkannt war unter den Aposteln. Das könnte dann also sogar eine Frau sein. Also natürlich gibt es auch Frauen, die von den Aposteln anerkannt worden sind. Aber da steht nirgendwo da, dass es weibliche Älteste gibt. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Wer mir diese Stelle zeigt, ich habe sie bis zum heutigen Tag nicht gefunden. Ich glaube, Peter, du auch nicht, ne? Bin ich ganz froh. Ich habe noch 7 Minuten. An dieser Stelle möchte ich dann noch auf ein Phänomen unserer Gesellschaft eingehen. und zeigen, dass aus diesem Phänomen, und ich will es mal als Phänomen bezeichnen, große Probleme für die Gemeinde entstehen können. Männer und Frauen sind gleich. Und das wird heute uns sehr suggeriert, also man will es uns weismachen. Ihr kennt vielleicht die Sparkassenreklame aus dem letzten Jahr. Da wird so eine heile Welt irgendwie gezeigt. Also mit der Sparkasse, da geht es dann völlig problemlos. Und da drehen sich so zwei Menschen und umarmen sich und küssen sich und das ist das große Glück. Und du fragst dich, ist das jetzt Mann oder Frau? Oder was ist da? Zwei Frauen, zwei Männer? Das sind zwei Menschen, die, du kannst sie eigentlich nicht einordnen. Ne? Nein, man würde heute sagen, nicht Mann, nicht Frau. Das gibt es ja, manchmal geht man durch die Stadt und sieht da jemanden und denkt, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Ne? Und ich habe da mit jemandem mal gesprochen, der sagt, da gibt es wohl eine Aussage von den Werbeleuten, das war Absicht. Ja, weil man möchte nicht geschlechtsspezifisch reagieren. Das ist ein Trend in unserer Gesellschaft, in den Gesetzen. Ich arbeite beim öffentlichen Arbeitgeber. Wenn ich an meine, letztes Jahr hatte ich 13 Mitarbeiter und eine Frau. Und die Frau war im Mutterschutz, die war also gar nicht mehr auf der Dienststelle. Ich darf nicht schreiben, liebe Kollegen. Da muss ich zum Personalrat. Ich muss schreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also es wird, ne, jetzt haben sie gesagt, das ist aber immer so lang mit dem Querstrich. Ne, jetzt sind sie am Überlegen, wie sie das neutral verfassen. Ich sage immer, also ich bestreite das mit der Gleichheit. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Das stelle ich jeden Abend fest, wenn ich mit meiner Frau im Bett liege. Also ich weiß nicht, viele von euch sind verheiratet. Ich kann das ja so sagen, ihr seid auch keine Kinder mehr. Aber also ich stelle das immer wieder fest. Ne? Ich konnte auch keine Kinder kriegen. Ich war bei der Zeugung dabei und bei der Geburt, das war sehr schön, aber ich habe unglaubliche Unterschiede festgestellt. Ja. Bis heute noch, gerade heute Morgen noch. Als ich mich hier von meiner Frau verabschiedet habe, da war mir wieder klar, das sind alles Männer hier, ne? Und sie ist eine Frau. Also ich denke, euch ist auch aufgefallen. Aber was sagt denn die Bibel dazu? Ist ja interessant, in den Gemeinden, ne, da gibt es ja auch, also ich hatte mich mal in der Predigt versprochen, wie heißt denn diese große China-Missionar? Heißt er? Ja, der, auf jeden Fall, ich habe gesagt, und der ging nach Indien. Nach der Predigt war das Erste, kam eine Frau im Stechschritt auf mich zu. Mein lieber Bruder, ich muss dir mal sagen, du hast nicht genau recherchiert, der ging nach China. Ich sage, liebe Schwester, ich habe mich vertan. Es liegt ja alles da hinten in der Ecke. Ne? Dann habe ich zu Hause nachgelesen und wisst ihr was? Der war zuerst in Indien für ein paar Wochen und ist dann erst nach China. Ne? Ich habe es ihr dann nicht gesagt, ich habe gedacht, komm, lass es. Also ich habe dem Herrn gedankt, dass er meinen Fehler wieder ausgebügelt hat. Ja. Will die Bibel wirklich, dass Männer und Frauen gleich sind? Das würde nämlich dann auch, das wäre ein gutes Argument für die Gleichheit in der Gemeinde. Wenn wir mal schauen, was hatte Jesus denn im Sinn und was hat die Bibel im Sinn? Und da muss man ganz klar sagen, die Bibel möchte schon, dass die Männer und Frauen gleich sind in verschiedenen, man muss genau schauen. Einmal, wir sind alle gleich vor Christus. Das war damals ja so, ihr kennt das vom Tempel, da gab es das Heiligste, das Innere, das ganz Große, wo der Priester nur einmal im Jahr hin durfte und der Männer und die Frauen, die saßen irgendwo vorm Hof und die galten vor Gott ja sowieso nur zweite Wahl, dritte Wahl oder weiß ich was. Und Christus macht hier eins deutlich, Leute, da gibt es keinen Unterschied. Wer mit Jesus lebt, ob Mann, ob Frau, ob Kind, egal, die können alle sagen, hallo Papa. Und da gibt es keinen Unterschied in der geistlichen Stellung zu Jesus hin. Und alle können in das Allerheiligste kommen. Wer da einen Unterschied macht, der liegt falsch. Ja? Alle sind gleich wertvoll vor Jesus. Und das wollte Jesus beseitigen. Er ist für alle gestorben. Ja? Und das hat Jesus aufgehoben, dass nicht nur die hohen Priester und die Männer da im Tempel immer näher ran durften an Gott, ja. Und die Frauen, die mussten draußen da irgendwo im Frauenhof sitzen. Also in der geistlichen Sicht und im geistlichen Sinne, und da ist kein Unterschied, ob Mann, ob Frau, ob Bischof, Arbeiter, Akademiker, Pharisäer, Sadduzäer, Ausländer, ob Deutsche, Amerikaner, Asiate, ist völlig egal. Da sind wir alle gleich vor Gott. Wir alle sind nämlich Sünder, verloren und bedürfen der Erlösung. Und da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Was wollte Jesus noch beseitigen? Die Ungleichheit in der sozialen Situation, Situation könnte man sagen. Frauen waren unten durch, Mann war gestorben, die Frau hatte keine Kinder, Frau war durch. Das gibt's nicht. Heute haben wir ja tolle Sozialgesetze und die Frau ist genauso rentenversichert und ist auch sozial abgesichert. Ja? Und in der sozialen Seite gibt es auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja? Es gibt natürlich kulturell bedingt noch Situationen, dass Frauen im Beruf weniger verdienen wie der Mann oder so. Aber das ist eigentlich nicht richtig. Da hat Jesus schon klar gesagt, die Frau ist nichts Schlechteres wie der Mann. Auch in der Bildung. Früher die Frauen, die Wasserschöpfen für die Kamele. Rebekka, guckt euch das an. Da war die Frau gut genug, ja. Aber was braucht die, was Vernünftiges zu lernen? Ne? Frauen gehen heute an die Universität und studieren. Sie haben dasselbe Recht, an eine Bibelschule zu gehen und sich ausbilden zu lassen. Die Bildung und überhaupt der gesellschaftliche Stand. Eine Frau ist genauso viel wert wie ein Mann. Das sind die Punkte, die Jesus, die die Bibel aufhebt im Neuen Testament. Ja, wo Gott ganz klar sagt, da gibt es keinen Schlechteren, keinen Besseren. Aber trotzdem unterscheidet die Bibel, und zwar klar im biologischen Sinn, hatte ich eben schon mal so ein bisschen spaßeshalber angesprochen, und auch was die Ämter angeht. Ja, und das hat was mit geistlicher Autorität zu tun. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang. Wenn unser Verständnis davon von vornherein falsch geprägt ist, dann bekommen wir Schwierigkeiten. Dann sagen die Frauen, wieso soll ich mich einem Mann unterstellen, wenn sie vorher vielleicht eine ganz schlechte Erfahrung in ihrer Kindheit und Erziehung gemacht hat? Oder ein Mann sagt, wie kommst du nur dazu, mir was zu sagen? Ja. Weil wir das nicht kennen. Aber da unterscheidet die Bibel. Und das zu akzeptieren, fällt den Menschen in einer modernen Gesellschaft, die durch Aufklärung geprägt ist, sehr schwer. Und da kommt auch so viel zusammen. Auch wir als Deutsche haben ja Schwierigkeiten, uns einem Leiter zu unterstellen. Allein aus Grund unserer Geschichte, ne? Blinder Gehorsam bis zum Kriegsende. Ihr wisst, was in diesen 5 Jahren Nazi-Herrschaft oder wie viel es waren. Ja, aber dann, wo es nachher richtig eng wurde, was da so Schlimmes passiert ist. Ja. Deshalb tut sich heute niemand mehr gerne bedingungslos jemanden unterstellen. Und wir sind hier aufgefordert, als Männer gegenzusteuern, Leute. Wir müssen gegensteuern und müssen herausfinden, was ist die biblische Rolle des Mannes. Und wir müssen diese Rolle einnehmen. Und diese Rolle, sei es, dass wir als Gemeindemitglied sind oder dass wir auch ein Amt in der Gemeinde haben. Egal, was das für ein Amt ist, diese Rolle ist einzig und allein geprägt oder sollte geprägt sein durch die Liebe Jesus und nicht durch irgendwelches Macho-Gehabe. Ich bin jetzt hier der Leiter, ja, und ich mache euch jetzt hier und ich zeige es euch heute, wo mal lang geht. Ne? Nein, die Liebe Jesus ist das charakteristische Merkmal für jeden Leiter und für jedes Gemeindeglied. Und da komme ich zum nächsten, Älteste sollen geehrt werden. Ich will das nur ganz kurz aufgreifen. Das ist auch etwas, was die Bibel vielleicht mit Schutzgedanke unterschreibt. Jeder unterstreicht, jeder, der in der Gemeinde irgendeine Leitung hat, der Worship-Teamleader, der Hauskreisleiter, der Leiter für die Obdachlosenarbeit oder was auch immer, ja, er muss geschützt werden. Das hat die Bibel schon sehr gut sich ausgedacht. Wenn wir da uns mal reindenken, dann werden wir sehen, dass die Bibel es kennt, dass jeder, der in so einer Stellung ist, immer Kritik ausgesetzt ist. Da kann es ja niemandem recht machen. Und ich mache jetzt 6 Jahre Hauskreisarbeit. Was ich in den 6 Jahren alles erlebt habe, was ich mir so manches anhören müsste, manchmal hätte ich am liebsten gesagt, Leute, raus. Raus aus meinem Wohnzimmer. Ja? Jeden Montag ist bei uns Putztag. Meine Frau macht die Bude mit mir zusammen sauber. Wir decken den Tisch. Wir bereiten alles vor. Ich bereite mich auf das Thema vor. Und dann kommen Leute und kritisieren mich und sagen mir, wie dämlich ich das eigentlich hier mache. Und da die Bibel diese Situation kennt, ja, sagt sie auch ganz klar, 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man in zweifacher Ehre. Nimm keine Klage an gegen ihn, es sei denn, und dann kommen so Ausnahmen. Warum schreibt die Bibel das? Ich denke, das hat schon einen guten Grund. Es gab auch in der ersten Gemeinde schon genug Kritiker, die gesagt haben, man müsste wieder mal dies oder jenes tun. Wer ist Mann? Ja? Bitte, dann mach du doch einen Hauskreis. Ja? Kritisier doch nicht die Leute, die einen Hauskreis machen oder die da vorne das Worship-Team leiten. Spiel du doch erstmal Gitarre. Och, kann ich gar nicht. Ja, sag ich dann, sei ruhig, mach, wenn du es nicht besser kannst. Ja? Da solltest du mal ins Gebet gehen und fragen, was sind deine Gaben und wo kannst du die einbringen in der Gemeinde. Ja, kritisieren kann jeder leicht. Also hier greift die Bibel auf, Leiter der Gemeinde, Männer, die die Gemeinde leiten, müssen auch geschützt werden. Und deshalb steht das auch so. Man soll sie hochachten, also zweifache Ehre. Ja, ich überspringe vielleicht jetzt nochmal was. Den Ältesten sollen wir uns unterordnen, das ist ja mit der schwerste Punkt eigentlich. Aber gleichzeitig heißt es auch, und die Ältesten tragen eine hohe Verantwortung. Ihr seht, das ist wie eine Waage. Ja? Wenn die Ältesten nicht ihrer Verantwortung gerecht werden, das heißt, wenn sie die Gemeindeleitung nicht in der Liebe Jesus die Gemeinde leitet, dann geht die Waagschale in eine falsche Richtung und dann wird die Gemeinde auch unruhig und dann schaukelt sich das meistens auf, bis das auseinanderbricht. 1. Petrus 5, sagt die Bibel, die Ältesten unter euch, also ich würde jetzt mal vielleicht sagen, die Männer der Gemeinde, die die Gemeinde leiten, die ermahne ich aber, heißt es. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht, ganz interessant, kommt genau das, was ich jetzt gesagt habe, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Könnte es meins sein hier, dass kein Empfang ist? Ich würde mich ganz herzlich entschuldigen. Oh, ja. Ich habe es nicht gemerkt. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, was ich da machen muss. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Ich weiß nicht, ob da was passiert.
Das ist gut. Hauptsache, es stört dich nicht.
Nein. Also die Ältesten unter euch ermahne ich. Also hier werden die Ältesten ermahnt. Sie sollen die Herde Gottes weiden, und zwar freiwillig, nicht mit Zwang. Gottgemäß. Ich glaube, da sagt die Bibel ganz deutlich, was gottgemäß ist. Ja? Nicht aus Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die herrschen, sondern indem ihr Vorbilder werdet. Und wer ist das Vorbild? Jesus. Ey Leute, das ist unglaublich, ja. Da wird es mir ganz schwummrig. Das ist nicht nur für einen Pastor, das ist für jeden Gemeindeleiter. Und wenn ich dann überlege, ich trage für meine 10, 12, wir waren nochmal 17 letztes Jahr, als wir uns geteilt haben, ich trage da eine Verantwortung, ja. Die Ältesten in einer Gemeinde sollen für mich da sein. Jakobus, kennt ihr alle, ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten. Okay, das waren jetzt so die Punkte. Was ist das Fazit? Ich fasse zusammen. Wir Männer, wir sollen in der Gemeinde unsere Verantwortung übernehmen. Wir sollen uns nicht drücken. Betet zu Hause, fragt Gott, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Und geht zu den entsprechenden Leuten hin, die Gemeinde leiten, sei es der Pastor, die Ältesten, und sagt, so, ich möchte mitarbeiten. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich sehe den oder den und den Bereich. Wo ist die Not am größten? Wo seht ihr das? Betet mit mir, dass Gott mir einen Platz zeigt. Wir müssen akzeptieren, dass die Gemeindeleiter eine besondere Stellung haben. Und die ist biblisch. Und jeder, der dann in der Gemeinde eine leitende Aufgabe hat und mag sie noch so klein zu scheinen sein, so klein vielleicht, bei Gott kann sie ganz groß sein und ganz wichtig. Ich war ja in der Dienstbesprechung bei dem Nick Long und Nick musste dann kurz raus und dann hat ein Gemeindeleiter, da waren so 25 Leute, die haben ja alle eine Aufgabe und da sagte einer, oh, da haben sich wieder welche beschwert, dass die Toiletten dreckig waren. Also so saubere Toiletten wie in Siegen habe ich noch nie gesehen in der Gemeinde. Ich denke, was? Ja, als wir von der Autobahn runterkamen, meine Frau sagt, jetzt muss ich aber aufs Klo. Ne? Ich auch. Ne? Wir kamen beide aus der Toilette raus. Meine Frau sagt, boah, alles toll dekoriert, alles schön sauber. Und da gibt es Leute, die beschweren sich. Ja, habe ich gedacht, ey, irgendwann ist es doch überall gleich. Ne? Und da kann sich nur jemand beschweren in so massiver Form, der hat irgendein Leitungsproblem oder er ist irgendwo nicht mit Gott auf täglicher Telefonbasis, ja, rufe mich an in der Not. Ich glaube, der hat eine Not. Ne? Gemeindeleiter werden vom Heiligen Geist geleitet. Und deshalb können sie auch die Verantwortung für die Gemeinde tragen. Die Männer in der Gemeinde, die leitenden Brüder, sie lieben die Gemeinde und führen sie wie ein Hirte und nicht wie ein Mietling. Ihr wisst, das Beispiel in Johannes, was ein Mietling ist. Ne? Als der Wolf kam, hat er Hackengas gegeben, weg war er, hat die Gemeinde im Stich gelassen. Ein Pastor hat mal zu mir gesagt, verlasse nie eine Gemeinde, wenn es eng wird. Wenn es der Gemeinde gut geht und du hast 7 fette Jahre, dann kannst du auch die Stelle mal wechseln. Aber nie, wenn die Hirte in Gefahr, die Herde in Gefahr ist. Die Gemeinde wiederum, die Männer und Frauen und Kinder, alle sie beten für die leidenden Brüder, die eingesetzt sind und nicht von der Gemeinde gewählt sind. Und wir als Mitglieder dieser Gemeinde oder die wir uns dazu gehörig fühlen, wir haben auch die Aufgabe für alle, die Dienst tun, aber speziell für die Ältesten und für den Pastor zu beten. Ihn zu ehren, haben wir gehört, in zweifacher Weise, da sie in einem besonderen Angriffsfeld des Feindes stehen. Und mit dem Feind meine ich in erster Linie Satan, nicht, dass das jemand falsch versteht. Obwohl als ich meine Bibelschule beendet hatte, dann hatte ich eine kleine Gemeinde geleitet als Pastor und da gab es ein ganz großes Problem. Und ich habe in Amerika den Mike McIntosh angerufen von Horizon, das ist eine Riesengemeinde, 20.000 Leute und mehr. Und er hat mir gesagt, denk immer dran, the most enemies are your own church, also die größten Feinde sind in deiner eigenen Kirche. Und da hat er, glaube ich, irgendwo so ein Stück Recht. Also leitende Brüder, egal was sie machen, stehen immer unter Beschuss. Wir leben nun mal nicht im Paradies, sondern auf dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, für sie zu beten und sie zu unterstützen. Und zwar aus einer Liebe heraus, die nur Gott uns geben kann. Und nur wenn wir mit Jesus immer feste im Gebet sind, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir dranbleiben an dem Herrn, dann werden wir auch diese Liebe haben und die Leitung in unserer Gemeinde unterstützen. Und dann werden wir auch diesen Leitungsauftrag, der biblisch ist, den werden wir erkennen. Und als letzten Satz, wenn wir bereit sind und auf Jesus hören und auf die Bibel hören und die Leiter unterstützen, ja, dann wird das ein Segen sein. Ein Segen für die Gemeinde, aber auch ein ganz großer Segen für uns persönlich. Leute, das kann ich euch sagen. Das ist zwar nicht einfach, aber wenn ihr am Wort bleibt und wenn ihr schaut, wie wichtig Gemeinde ist, und Gemeindeleitung und Älteste und Diakone und alles, was damit zu tun hat. Und wenn ihr da die Ältesten und Gemeindeleiter unterstützt und euch selber auch in den Dienst stellt, strebt nach einem Amt, heißt es an einer Stelle. Natürlich nicht, wenn man gerade frisch sich bekehrt hat, aber das ist nichts Schlimmes, auch Verantwortung in der Gemeinde übernehmen zu wollen. Wenn ihr das tut, dann wird es für euch persönlich auch ein Segen sein. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, du hast mir dieses Thema auch aufs Herz gelegt, Herr. Und das sind so die Erfahrungen der letzten Jahre, Herr, die auch mir manche Wunden ins Herz gerissen haben. Herr, ich danke dir, dass du in deinem Wort so ganz toll und klar auch gesagt hast, dass wir für die Ältesten, für die Gemeindeleitung, für den Pastor beten sollen, dass wir sie ehren sollen, dass wir sie unterstützen sollen. Herr, dass wir ihnen das Leben nicht noch schwer machen sollen. Und auf der anderen Seite hast du uns als Verantwortliche in einer Gemeinde auch so ganz klar gesagt, wo unser Stand ist, Herr, dass wir deinem Ruf folgen sollen, in deiner Liebe, nicht unter Zwang, sondern wirklich in der Liebe Gottes für die Gemeinde da sein sollen. Und das ist kein Herrschen, kein Macho-Geherrsche, sondern wirkliches Dienen. Letztendlich dienen wir dir, Herr. Und das wollen wir alle tun, wir als Männer. Herr, schenk du uns allen ein dienstbereites Herz. Egal, ob es in der Küche ist, denn Herr, segne die Brüder, die heute Morgen das Frühstück gemacht haben, Herr. Segne sie für ihren Dienst und segne jeden, der vielleicht auch einen Freund einlädt beim nächsten Gottesdienst. Auch das ist ein Dienst. Einladen fürs Männerfrühstück, für den Gottesdienst, Herr. Segne jeden, der hier putzt und sauber macht. Jeden, der irgendeinen Hauskreis leitet, der Musik macht, Dekoration, Kinderarbeit, Herr. Du weißt, wie viele Hände gebraucht werden. Und hilf uns Männern, dass wir Verantwortung übernehmen, so wie du es in deinem Wort schreibst, Herr. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Hilf uns dabei, leite uns durch deinen Geist, Herr. Ich danke dir jetzt für diesen Morgen, Herr. Freue mich einfach, dass du da warst und dass du gegenwärtig bist, da wo wir versammelt sind und wo wir dich anbeten und zu dir rufen, Herr. Danke dafür. Amen.